Es ist tatsächlich so, dass der Wolfgang und ich aneinander vorbeileben. Ja, ja.
Passt schon.
Ja, ja, genau. Nein, wir treffen uns schon noch gelegentlich, aber in der Regel nicht, wenn einer von uns beiden Dienst hat. So. Ja, es ist heute der erste Advent. Und wir stehen am Beginn der Adventszeit und es ist die Zeit, in der wir in freudiger Erwartung dem Fest entgegensehen, mit dem wir Jesu Geburt feiern. Zumindest diejenigen von uns, die noch wissen, worum es bei Advent geht. Denn eigentlich wollte ich jetzt ein kurzes Video laufen lassen, von Antworten, die so kommen, wenn man Leute auf der Straße fragt, was denn Advent ist. Ja? Ein Brüller, sage ich euch. Ich habe es nur nicht mehr gefunden. Also letztes Jahr war es noch auf Vimeo und auf YouTube. Ich habe es gestern Abend einfach nicht mehr gefunden. Wahrscheinlich war die Schande zu groß und irgendjemand hat es verräumt. Ja. Aber wir, die wir hier sind, wissen wahrscheinlich durchaus, dass Advent die Vorweihnachtszeit ist. Und das Wort Advent kommt von Ankunft, nämlich aus dem lateinischen Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Und es meint für uns nicht nur die Vorweihnachtszeit, die Erinnerung, sondern es bedeutet zweierlei. Ja? Zum einen meint es die Zeit, in der sich Christen auf das Fest der Geburt Jesu vorbereiten. Ja? Das ist so wichtig, weil wir glauben, dass Jesus der menschgewordene Gott ist. Dass er uns so geliebt hat, dass er die Herrlichkeit des Himmels verlassen wollte, um mit uns das Leben zu teilen und das Leben eines Menschen zu leben. Uns vorzuleben, wie Reich Gottes im zwischenmenschlichen Form annimmt und schließlich um aufzuerstehen, damit die Macht der Sünde uns nicht mehr von Gott trennen kann. Aufzuerstehen, damit wir keine Angst mehr vom Tod haben müssen. Advent ist die Erwartung von Liebe, von Hingabe, von Vorbild, von Erlösung, von unzerstörbarer Hoffnung. All das steckt für mich in dem Wort Advent. Zum anderen dient aber Advent nicht nur als Erinnerungsfest an ein Ereignis, das mal war, sondern für mich ist Advent auch etwas, das in die Zukunft blickt. Darauf, dass er einmal wiederkehren wird, dass wir eine Hoffnung haben, die nicht in der Vergangenheit liegt, sondern in der Zukunft liegt, in einer versprochenen Ewigkeit. Ja? Und diese Hoffnung wird erfüllt, wenn er wiederkommt und darauf warten wir. In der Bibel steht in Römer 8, dass wir und die ganze Schöpfung seufzend auf die Erlösung unseres Leibes und alles Geschaffenen warten. Eine Erlösung von allem Leid, Trauer, Schmerz, Bosheit, Krankheit, Naturkatastrophen, Kriegen und allem anderen, was so durch die Sünde in die Welt kam. All dies wird wieder in Ordnung gebracht, wenn Jesus Christus wiederkommt, damit wir mit allen, die zu ihm gehören, die Ewigkeit in der Gegenwart des dreieinigen Gottes verbringen können. Das ist die Hoffnung, die ich mit Advent verbinde. Ich verbinde mit Advent eine Erinnerung und eine Hoffnung. Und so bereiten wir uns im Advent auf Weihnachten vor und hoffen gleichzeitig auf das Wiederkommen. An Ostern später gedenken wir des Todes und der Auferstehung, des Sieges über Sünde und Tod und somit unsere Erlösung. Die Frage, die ich aber heute stellen möchte, ist, was tun wir in der Zwischenzeit? Zwischen Weihnachten und Ostern. Und damit meine ich nicht nur den Jahreskalender, sondern unseren Daueradvent, ja? Die Zwischenzeit, in der wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Ein berühmter Bibellehrer hat mal gesagt, viele Christen leben nur für die Ewigkeit. Sie benehmen sich, als ob es nur darum gehe, sich in den Himmel zu retten und dabei so viele wie möglich mitzunehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir nicht nur vergessen, dass Jesus nicht 4 Monate nach seiner Geburt gestorben ist, sondern ein ganzes Leben hier gelebt hat, von dem wir lernen können, wie wir unseres leben sollen. Habt ihr es verstanden? Also ich fand es befremdlich, als ich habe das live gehört, diese Aussage, ja, mir vorzustellen, dass Jesus nur 4 Monate gelebt hat. Ja. Und naja, ihr versteht mich. Aber versteht mich nicht falsch. Man kann es auch manchmal ein bisschen spaßig verpacken. Es ist natürlich so wichtig, dass Menschen, und zwar so viele Menschen wie möglich, Jesus als ihren Herrn kennenlernen und eine persönliche Beziehung zu Gott eingehen und auch die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Ja? Es ist sogar so wichtig, dass Jesus uns gesagt hat in Markus 16, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird nicht verdammt werden. Entschuldigung. Von vorne. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Hier hat sich nicht eingeschlichen und das kommt tatsächlich aus der Software. Habe ich nicht getippt. Okay, der wird verdammt werden. Wenn man dies oberflächlich liest, steht das ein bisschen in Widerspruch zu dem, was dieser Bibellehrer gesagt hat, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wenn man das so liest, könnte der Fokus doch tatsächlich darauf liegen, Hauptsache, wir schließen unsere Versicherungspolice für die Ewigkeit ab und verbringen die Zeit dann später im Himmel. Ja? Man könnte meinen, dass es nur wichtig ist, die gute Nachricht zu verbreiten, damit die Menschen an Jesus glauben und beim Gericht Gottes nicht verdammt zu werden. Aber zwischen dem Moment, wo jemand glaubt und getauft wird, und dem Tag des Gerichts Gottes, wo man diese Versicherungspolice dann einlöst, ja, liegt in der Regel noch eine ganze Menge Zeit, die man auf dieser Erde verbringt. Was ist damit? Warten wir nur darauf, dass Jesus wiederkommt, oder lassen wir uns formen in das Bild, den Bauplan, den er von uns hat? Und jetzt kommen wir von Advent auf das Thema Jüngerschaft. Denn genau das ist Jüngerschaft. Und dazu sind wir berufen. Nun haben wir im Neuen Testament nämlich nicht nur das Markus-Evangelium, aus dem wir gerade gelesen haben, sondern insgesamt 4 Evangelien. Ja, die Kinder sind schon raus, sonst hätte ich jetzt gefragt, welche das sind. Aber Matthäus, Markus und Lukas sind die ersten 3, die nennt man die synoptischen Evangelien, weil sie sehr viele Parallelen haben und aneinander angeordnet werden können. Ja, sie erzählen teilweise dieselben Begebenheiten, aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und so gibt es zu dieser Stelle, die wir im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium gelesen haben, gibt es in Markus und in Lukas Parallelstellen. Im Lukas-Evangelium heißt es da über Jesus: und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern. Also aus der guten Nachricht wird jetzt Buße und Vergebung. Und hier wird die Vergebung von Sünden genannt, wo im Markus-Evangelium die Freiheit von Verdammnis geschrieben steht. Merkt euch das einfach mal nur kurz. Und wird von Buße geredet, wo später Lukas Glauben nennt. Da kommen wir gleich dazu. Was ist aber Buße? Wenn die meisten von uns Buße hören, denken sie an Bestrafung. So wie Geldbuße oder Bußgeld im Straßenverkehr. Mein lieber Freund da drüben lacht, weil ich mir vorhin eine eingefangen habe. Das heißt, das ist seltener geworden zum Glück. In meinen jungen Jahren sah das noch ganz anders aus, aber heute im Morgenstress habe ich halt was übersehen und darf Buße erwarten. Somit hat in unseren Köpfen Buße oft etwas Negatives. Er hat irgendwas mit Verlust und Strafe zu tun. Buße, ja? Aber Buße, sowohl im Altdeutschen als auch im neutestamentlichen Sinn, bedeutet eigentlich nichts Negatives, sondern das Wort bedeutet Umkehr. Es bedeutet, dass man an seinem Lebensweg eine neue Richtung gibt, und zwar eine definierte, denn Buße bedeutet eine Umkehr. Das bedeutet eine Drehung um 180 Grad, ein Richtungswechsel. Man geht einem neuen Ziel entgegen, und jetzt kommt's, nicht einem beliebigen, sondern dem exakt entgegengesetzten Ziel, dem man vorher entgegengegangen ist. Statt der Verdammnis in die Herrlichkeit Gottes. Wer also gedacht hat, dass Christ zu sein nur bedeutet, an etwas oder jemanden richtig glauben zu müssen, der bekommt spätestens bei diesem Vers ein Problem. Ja? Denn ein Glaube, ohne dass dies Auswirkungen auf das Leben der Person hat, wird schwierig interpretierbar im christlichen Bild. Ja? Es ist zwar egal, wie wir vor den Thron Gottes kommen, um erlöst zu werden, aber wenn wir ein gesundes christliches Wesen sein wollen, dann muss Veränderung passieren. Wir müssen umdenken. Wer denkt, mit der Bekehrung findet aber auch eine automatische Transformation unseres Lebens statt, dass wir sofort in Jesu Ebenbild verkehrt werden, der wird sich auch wundern. Das heißt, es ist nicht nur Glauben, es ist Umkehr. Aber Umkehr bedeutet nicht, dass wir schon am Ziel sind. Wir sind genau da, wo wir waren, als wir Gott begegnet sind. Wir schauen nur in die andere Richtung, sind ausgerichtet an das richtige Ziel. Wir sind erlöst, aber wir sind noch immer das, was wir waren. Noch viel klarer wird dies, wenn wir uns die dritte Parallelstelle dieser Aussage im Matthäusevangelium ansehen. Da steht nämlich, Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Nochmal, geht hin und macht zu Jüngern und lehrt sie zu halten. Macht sie nicht Jünger, sondern macht sie Jüngern. Obwohl alle drei Evangelisten von derselben Begebenheit sprechen, haben sie unterschiedliche Betonungen. Das haben wir bestimmt schon gemerkt. Wir dürfen aber annehmen, dass Jesus alle drei Elemente wichtig sind. Sonst hätte er sie uns nicht so facettenreich wiedergeben lassen, wie wir es in den Evangelien finden. Markus war in die Ewigkeit hin ausgerichtet und ihm war die Erlösung wichtig. Und so hat er die Gedanken formuliert, die er damals mitgenommen hat. Lukas betonte die Buße und die Umkehr, welche eine Folge der Vergebung sein muss. Das war ihm wichtig, das hatte er mitgenommen, so hat er es formuliert. Matthäus schließlich vervollständigt das Bild, indem er uns erklärt, dass zur Jüngerschaft nicht nur gehört, das Richtige zu glauben und das Falsche abzulegen, also Markus und Lukas, sondern er betont mit Nachdruck, dass wir nachleben sollen, was Jesus vorgelebt und gelehrt hat. Lass uns die zwei Verse mal zerlegen. Jesus sagt hier, macht zu Jüngern. Was aber sind Jünger? Als Jünger bezeichnete man damals Lehrlinge, Schüler eines Glaubenslehrers, eines Rabbis, die jahrelang mit ihrem Lehrer lebten, ihn begleiteten und sein Wissen, seine Erfahrung und seinen Lebensstil nach und nach zu ihrem eigenen machten. Damit, wenn der Rabbi stirbt, sie weiterleben und weitergeben konnten, was er geprägt hat und was er in sich getragen hat. Das waren Jünger. Im nächsten Vers sagt Jesus, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Also ist das Ziel, dass wir tatsächlich so leben, wie Jesus es vorgelebt und gelehrt hat. Und andere lehren dies zu tun. Und jetzt mache ich mal kurz eine Pause hier vom Text. Ich habe tatsächlich Pastoren, Bibelschullehrer, Professoren der Theologie und alle möglichen Arten von christlichen Autoritäten sagen gehört, dass die Bergpredigt ein unerreichbares Ideal ist, was Jesus vor uns hängt, damit wir wissen, wie schlecht wir sind und damit wir mehr auf seine Gnade vertrauen und dass wir so ungefähr eine Ausrichtung haben, wo es hingehen soll. Wisst ihr was? Ich glaube, Jesus meint es mit jeder einzelnen Forderung der Bergpredigt ernst für unser persönliches Leben. Das ist, was er will, dass wir werden und sind. Das klingt hart, ja, und ich komme noch dazu, wie hart das wirklich klingt, ja. Das bedeutet, dass wir eigentlich immer zu kurz springen werden, aber trotzdem bedeutet es nicht, dass wir dieses Ziel aufgeben, Jesus ähnlicher zu werden. Genau so heißt es nämlich, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, was bedeutet es denn, Jesus ähnlicher zu werden? So zu leben, wie er gelebt und gelehrt hat. Das ist ein realistisches, von Jesus an uns gestelltes Ziel. Das bedeutet nicht, dass wir es in Vollständigkeit erfüllen werden. Aber das ist ein Anspruch, den ich stehen lassen möchte und nicht wegwischen, damit dass es ein hehres Ideal ist. Jesus sagt hier also, dass wir andere zu Jüngern machen sollen, indem wir sie lehren und ihnen vorleben. Jetzt wird es witzig. Jesus hat uns gelehrt und vorgelebt und wir wollen und wir sollen das den anderen vorleben und sie lehren. Das ist Jüngerschaft. So breitet sich Reich Gottes aus. Wir sind aufgefordert, als Jünger Jesu die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten, damit Menschen zum Glauben kommen, umkehren und errettet werden. Aber wir sind ebenso aufgefordert, das Leben eines Jüngers zu leben und auch andere zu Jüngern zu machen, um auch ein Vorbild zu sein, damit unsere Leben nicht nur moralisch unauffällig sind, ja, sondern Reich Gottes gebaut wird. Menschen sollen sehen können und von uns lernen, wie ein Leben nach der Umkehr aussieht und wie es dazu beiträgt, dass um uns herum die Folgen von Sünde und Zerfall in blühendes Reich Gottes umgewandelt werden. Persönlich, gesellschaftlich und global. Und das geht nur, wenn man Jesus nachlebt, Jünger ist. Und wenn das jetzt vielleicht hart oder schwer klingt, Kommen wir zum praktischen Teil, und ich glaube, der ist schwerer als die Theorie. Als Jünger sollten unsere Entscheidungen und Gewohnheiten sich daran ausrichten, was Jesus gesagt hat. Wenn wir Jünger sein wollen und er der Herr unseres Lebens sein soll, dann wirkt sich das auf alle Bereiche unseres Lebens aus. Ja, nicht nur auf die Sonntage. Ich spreche oft davon, was die heutige Welt und Gesellschaft um uns herum so an Lebenszielen vermarkten und zur Norm erklären und von uns erwartet wird, dies zu erfüllen. Und davon, dass sich vieles davon schon unmerklich in die Leben von Christen und Gemeinden einschleicht, denn wir leben in der heutigen Gesellschaft, wir sind gesättigt von den Eindrücken und von den Dynamiken und merken vielleicht gar nicht, wie stark das, was wir für normal halten, im Widerspruch zum Wesen Jesu steht. Im Grunde dreht sich heute alles um uns selbst, wenn wir ehrlich sind. Ja? Wir als Christen sind vielleicht ein bisschen wacher und empfindlicher bei dem Thema, aber wenn man sich die Gesellschaft anschaut, wir sollen so viel wie möglich haben, und zwar so bald wie möglich und so schnell wie möglich, die coolsten sein, die erfolgreichsten sein, die mächtigsten sein, die reichsten sein, die ehrlichsten sein, das kann auch ein, da komme ich später mal dazu, das kann auch ein Selbstzweck werden oder ein Götze. Wir sollen frei von Verpflichtungen sein, das ist heute ganz, ganz, ganz wichtig, ja, um jedem Impuls folgen zu können und um alle unsere Wünsche ausleben zu können, unabhängig von anderen. Auf keinen Fall irgendwie einschränken und Verbindlichkeiten eingehen, wenn es nicht sein muss. Im Prinzip ist es ideal, dass sich jeder selbst ein Universum schafft, in dem er und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Mich interessiert heute, wie wir als Jünger einen Gegenentwurf zu diesem Programm leben können, welches uns die heutige Gesellschaft vorgibt. Und dazu habe ich mir nur ein paar Beispielthemen rausgepickt, weil das echt ein Riesenfeld ist. Ja? Aber ich habe mir ein paar Beispielthemen rausgepickt, um zu zeigen, wie man in seinem persönlichen Alltag Dinge anders machen kann. Das erste Thema ist Zeit. Zeit ist ein großes Thema geworden heute. Menschen geben mittlerweile viel Geld aus, um Zeit sparen zu können. Heute hat keiner mehr Zeit. Übrigens brauchen sie dann viel Zeit, um dieses Geld wieder zu verdienen, aber das ist ein anderes Thema. Heute hat keiner mehr Zeit. Wir studieren viel, wir lernen viel, wir arbeiten viel, investieren extrem viel Zeit, um in unserem Leben voranzukommen. Wenn man aber ständig in der Tretmühle steckt, wird man müde und hat keine Zeit zum Regenerieren, danke. Dann sucht man in der Freizeitgestaltung nach Wegen, schneller zu regenerieren, ja? So effektiv wie möglich sich zu erholen, da kommen dann auch, treibt irre Stielblüten, ja. Und am besten ist es, wenn dieses Regenerieren und Erholen nicht nur schnell ist, sondern auch cool, ja. Oft vergessen wir dabei, dass Jesus gesagt hat, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ja. In Jesus können wir Ruhe und Erholung finden. Für mich als aktionsgetriebenen Adrenalin-Junkie mit eingebauter Unruhe ist das immer, mein ganzes Leben lang, eine schwere Lektion gewesen. Denn Ruhe hat mich fertig gemacht. Ja? Aber hier sagt Jesus, in ihm ist Ruhe und Erholung. In ihm können wir regenerieren schneller als in jedem Spa oder jedem Sport. Wir müssen Zeiten der Ruhe einrichten, in denen Jesus uns begegnen kann. Ein wichtiger Schritt dahin ist, den Sabbat ernst zu nehmen. Ja? Das ist heute gar nicht mehr modern geworden, also auch unter Christen. Und ich muss ehrlich sagen, in den Mühlen der Industrie, in denen ich in meinem Berufsalltag lebe, ist es auch schwierig abzuschalten. Es hat von mir extrem viel Disziplin und Jahre der Entwicklung erfordert, sonntags wirklich nicht meinen Geschäftscomputer anzumachen, wirklich nicht mit meinem Geschäftshandy die E-Mails zu checken, ja, und schon vorzudenken. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, mag für euch gar nicht so wichtig sein, aber ich weiß, wie viel meiner Gedanken und Energie auch nur ein falscher Halbsatz in einer Nachricht bedeuten kann, den ich dann lese und mein Sonntag ist gelaufen. Ich musste mir den Freiraum schaffen. Es hat einen Grund, warum Gott es so eingerichtet hat, dass der Mensch einen Tag in der Woche ruhen soll. Wir brauchen es, ja? Er hat uns gebaut, er weiß, wie wir ticken und er weiß, dass wir es brauchen. Gewöhnt euch daran, einen Tag oder am Anfang zumindest einen halben Tag in der Woche dafür einzurichten, dass ihr nicht aufgabengetrieben seid. Jelena und ich haben einen Terminkalender. Wir haben Ende November uns zusammengesetzt und haben gesagt, Wahnsinn, erstens treffen wir uns kaum noch, ja? Und das Tempo ist irre, irre. Und trotzdem versuchen wir uns bewusst Zeit zu nehmen, auch wenn es kleine Bereiche sind, in denen wir nicht aufgabengetrieben sind. Denn es ist einfach, diesen einen halben Sonntag, wenn man nach dem Gottesdienst nach Hause kommt, doch wieder, keine Ahnung, aufzuräumen, was zu erledigen, kurz mal. Es ist nicht einfach. Ich sage es euch, ich sage ein persönliches Beispiel, weil ich sage, es ist nicht einfach. Aber es ist wichtig, diese Freiräume zu schaffen. Wenn ihr keine Zeit dafür findet, seht nach, was eure Zeitfresser sind und schränkt sie ein. Oder stellt sie ab, noch besser. Aber auch das ist ein Thema, wo man separat predigen kann. Gehen wir mal weiter. Was auch entgegen unserer Kultur ist, ist nicht nur, wie wir mit unserer Zeit umgehen im persönlichen Sinn und was wir damit machen, sondern was total gegen unsere Kultur ist, ist Zeit zu schenken. Ich habe nicht viel Zeit zur Verfügung. Wenn ich aber jemandem etwas Gutes tun möchte, ihm Aufmerksamkeit geben möchte, ihm dienen möchte und zeigen möchte, dass ich ihn lieb habe und dass Gott ihn liebt, dann muss ich Zeit investieren. Das können kleine Dinge sein, die man aber bewusst macht. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, immer wieder Zeit für andere zu investieren. Manchmal nur, indem ich mit Freunden, Christen oder Nichtchristen, einen Nachmittag verbringe und über ihren Alltag mit ihnen spreche. Manchmal reden wir dann aber überraschenderweise doch wieder über Gott. Manchmal helfe ich jemandem praktisch mit den Talenten, die Gott mir gegeben hat, ohne überhaupt Gott zu erwähnen. Und vertraue darauf, dass der Heilige Geist dies in eine packende Botschaft desjenigen steckt, irgendwie in sein Herz reinkriegt. Für all dies muss man sich bewusst Zeit nehmen. Denn wenn man sie sich nicht nimmt, dann hat man sie auch nicht. Ich habe gelernt, wenn ich nicht einplane, Zeit zu haben, werde ich sie nicht haben. Jetzt mal ein anderes Thema. Geld. Jetzt muss ich mal spülen. In der heutigen Zeit ist Geld hauptsächlich dazu da, sich Dinge leisten zu können und Sicherheit aufzubauen. Auch wenn wir nicht darüber reden, wir reden von Statussymbolen und von Freiheiten, die Geld uns kauft. Ganz ehrlich, Geld kauft Sicherheit. Wir müssen zu der Einstellung kommen, dass alles, was wir haben, einschließlich unser Geld, nicht unseres ist, sondern uns von Gott zum Verwalten übergeben wurde. Und jetzt sagst du vielleicht, aber ich hab's doch im Schweiße meines Angesichts verdient, ja? Dann möchte ich nur daran erinnern, was es für eine Gnade ist, dass wir hier leben und die Bedingungen haben, die uns überhaupt ermöglichen, im Schweiße unseres Angesichts das zu verdienen, was wir haben. Ganz zu schweigen davon, dass unsere Gesundheit, unsere Talente und die Fähigkeiten, Dinge zu erlernen, auch ein Geschenk Gottes sind. Wenn wir also verstanden haben, dass wenn Jesus unser Herr ist und wir seine Jünger, dass alles, auch das, was wir verdienen aus Gnade, ein Geschenk ist, Talente zum Verwalten sind, dann ordnen wir auch unseren Geldbeutel unserer Jüngerschaft unter. Ich möchte jetzt keine Predigt über den Zehnten halten. Zum einen ist das ein großes Thema, zum anderen ist das ein heikles Thema, wenn man das in der Gemeinde eines anderen tut. Ich glaube nicht, dass wir aufgerufen sind, nur stur den Zehnten zu geben von dem, was wir haben. Ich verstehe Paulus und Jesus so, dass wir so viel geben sollen, wie wir können. Und wenn wir Opfer für das Reich Gottes geben, dann darf es auch mal wehtun, sonst wäre es kein Opfer, sondern sonst wäre es übrig. Ja? Versteht ihr mich? Auf jeden Fall sind die alttestamentlichen 10% eine gute Basis für den Anfang, sozusagen der Orientierungssatz, ja, für alle, die nicht wissen, wie es funktioniert. Und wir sind gut beraten, so früh wie möglich im Leben zu lernen, diesen Teil Gott zu geben. Zum einen steckt Segen drin, und das kann ich in meinem Leben bestätigen. Zum anderen erzieht es uns aber zu einer Disziplin im Umgang zu Geld und zu einer gesünderen Beziehung zu Geld. Um geben zu können, ob nun 10% oder mehr, müssen wir lernen, uns einzuschränken. Wenn mein altes Handy noch funktioniert und ich damit erledigen kann, was ich muss, dann brauche ich kein neues, auch wenn der Vertrag abgelaufen ist. Oder mein Laptop, das hier, mit dem ich arbeite, jeden Tag. ist von 2007. Junge Leute, bitte nicht umkippen. Ich habe es 2011 gebraucht als Leasingrückläufer gekauft und es macht immer noch alles, was ich brauche. Natürlich hätte ich gerne was Modernes, was Stylisches, ja? Aber ich brauche es nicht. Oder mein Auto, das sieht jetzt ganz anders aus, ja? Aber noch vor einem halben Jahr, ich wurde ständig auf mein Auto angesprochen. Dieses Frühjahr ist nämlich unser Charan volljährig von uns gegangen, ja? Er hatte uns seit der Geburt unserer Mädchen fast 9 Jahre lang treu gedient und am Schluss war kein einziges Stückchen Karosserie ohne Schramme oder Kratzer, aber er war technisch ausgezeichnet in Schuss, bequem und extrem praktisch. Ich wäre ihn noch lange weitergefahren. Meine Frau nicht, aber die sitzt ja jetzt hier auch nicht, ist kurz rausgegangen. Das ist ein anderes Thema, ja. Aber wir wurden ständig auf dieses alte Auto angesprochen. Unser jetziges Auto ist viel schicker und jünger, ist aber auch 10 Jahre alt und hat auch schon fast 200.000 Kilometer auf der Uhr. Und es soll mindestens volljährig werden wie das davor. Dadurch, dass ich alte Autos fahre, die ich selbst instand halten und reparieren kann, habe ich einen geringen Wertverlust und kann Geld sparen, welches im Reich Gottes besser aufgehoben ist, anstatt dass ich Schulden aufnehme für irgendein Statussymbol. Schulden sind sowieso nochmal ein Thema. Schulden zu machen, um sich materielle Wünsche zu erfüllen, die keine wirklichen Bedürfnisse sind. Wünsche und Bedürfnisse, zwei unterschiedliche Dinge, ja? Ich glaube, dass dies eine der größten Gefahren für Christen heute ist, vor allem für junge Christen, und ich erzähle euch jetzt, warum ich glaube, für junge Christen. Ich kenne so viele junge Menschen, die eine Berufung für den Dienst im Reich Gottes verspüren, dem aber nicht folgen können, weil sie sich mit Schulden gebunden haben. Zu lernen, was unsere Großeltern wussten, nämlich, dass man Dinge erst kaufen soll, wenn man sie bezahlen kann, halte ich für eine große Lektion und eine geistliche Not für unsere Generation und die jüngeren Generationen. Ja, Kredite sind billig. Ja, Geld gibt's fast für umsonst. Leute, aber es bindet einen. Und zwar nicht nur finanziell, sondern es nimmt dir die Freiheit, frei zu denken, weil du manche Ideen gar nicht aufkommen lassen kannst, denn du hast ja Verpflichtungen. Ich rede nicht davon, sich vernünftig zu verschulden für ein Haus oder kurzfristig in einem gewissen Rahmen für ein Auto, weil man es braucht zum Arbeiten, zum Leben, ja, oder weil ein realer Gegenwert da ist. Davon rede ich nicht, ja, sondern ich rede davon, dass man für Konsumgüter und Lifestyle-Produkte und Dinge, die ihren Wert verlieren, sich verschuldet und bindet. Aber wie gesagt, ist ein anderes Thema. Der von Jesus gepredigte Umgang mit Geld steht in einem krassen Gegensatz zu dem Materialismus und Egoismus der heutigen Zeit. Und unsere Generation hat da viel zu lernen. Und ich rede hier nicht gegen Geld, versteht mich nicht falsch. Ich rede nicht gegen Geld, gegen Reichtum, gegen Wohlstand. Ich habe reiche Freunde, gute, wirklich ehrliche, bodenständige Christen, die für meine Verhältnisse unvorstellbar viel Geld haben, ja, aber die nicht abgehoben sind. Ich kenne Menschen, die so viel Geld haben, dass man von außen betrachtet sagt, boah, die gönnen sich aber einen luxuriösen Lebensstil dafür, dass sie behaupten, Christen zu sein, ja. Aber wenn ich euch sage, und was nicht zu sehen ist, dass diese Menschen eine bewusste Entscheidung treffen, weit unter ihren finanziellen Möglichkeiten zu leben und nicht in einen Wettkampf, der zur Schaustellung mit ihrem Umfeld einsteigen, sondern einen Großteil dessen, was sie erwirtschaften, in das Reich Gottes reinstecken. Das kann auch ein Weg sein. So hat es nämlich Paulus gelehrt, als er in 1. Timotheus 6 zu den Reichen geschrieben hat. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein und ihre Hoffnung nicht auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Also suche deinen Frieden und deine Sicherheit nicht in dem Reichtum, ja? sondern auf dem lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Was lernen wir? Reich sein und reich werden ist an sich nichts Schlechtes. muss auch keine schlechte Ambition sein, wenn die Motivation und der Weg dorthin geprägt sind von den Werten Christi. Versteht ihr mich? Das heißt, dass der Herr uns gönnt, die Früchte unserer Arbeit zu genießen. Wir sollen aber unsere Identität und unsere Sicherheit nicht darin suchen, sondern in ihm. Und wir sollen großzügig und freigebig sein, bereit zu teilen. Genug über Geld. Arbeit. Oh, Arbeit ist ein Thema, da könnte ich Tage drüber reden. Ja? Ich habe vor kurzem mit meinem Chef gesprochen, in der Firma hatte ich gesagt, wenn ich das, was ich jeden Tag erlebe, zusammenschreiben und in einen anonymen Pseudoroman verpacken, das wäre echt ein Bestseller. Also was für ein Zoo, ja? Da gibt es Dinge, man glaubt es kaum. Ja. Und ob man, ich fange lieber gar nicht an, ja? Aber was sind die Gefahren bei Arbeit für einen Christen? Arbeit zu haben ist gut, ja? Ich hatte eine kurze Phase in unserem Leben, da hatte ich keine Arbeit. Und das ist echt schlimm, das knabbert wirklich an einem. Ja? Und das kann zu einem echten Problem werden. Aber auch Arbeit zu haben, löst nicht alle Probleme, sondern Arbeit kann Probleme bringen. Ja? Ob das, wie die vorhin erwähnte, Zeit ist, ob das Druck ist, mit dem man nicht gut zurechtkommt, ob das, ja, ich sag's mal so. Also zum Beispiel, als ich mich um die Stelle beworben habe, in der ich im Moment bin, habe ich in den Gesprächen erfahren, dass dort auch militärische Projekte gemacht werden. Und ich bin Pazifist aus tiefster Seele. Ich glaube, ja, dass Jesus so gelehrt hat. Und ich habe zu den Kollegen gesagt, okay, die wollten mich unbedingt haben. Und ich habe zu dem Abteilungsleiter gesagt, also Leute, ihr habt ein super Angebot gemacht und eigentlich brauche ich den Job, aber ich habe eine Bedingung zu stellen. Und dann fragten die, ja was? Da habe ich gesagt, ich werde an keinen Militärprojekten teilnehmen. Ich möchte nur für zivile Anwendungen arbeiten. Ja? Und der Militärbereich ist bei uns sehr klein und die Wahrscheinlichkeit, dass ich da reinrutsche, war nicht besonders groß. Die machen nur ganz, ganz wenig. Aber die haben mich angeguckt und dann sagten die, ja, also wir haben genug Ingenieure von der Bundeswehruniversität oder Leute, die kein Problem mit Waffen haben. Dann bauen die halt unsere Panzermotoren. Warum ist mir das wichtig? Ich hatte eine Grenze. Ja? Es gibt in Deutschland keine einzige Firma, die ich kenne, deren Technologie nicht für militärische Zwecke missbraucht werden kann. Also mir fällt jetzt keine ein. Ja? Auch Nahrungsmittelhersteller produzieren Lebensmittelpakete für Soldaten. Darum geht es mir nicht. Sondern mir ging es darum, für mich eine Grenze zu setzen. Grenzen wurden auch in der frühen Christenheit gesetzt. Origenes schrieb einmal ein Traktat für seine Gemeinden. Ja, er war ja Regionalchef der jungen Kirche, einer der Kirchenväter. Und er schrieb ein Traktat an seine Gemeinden, in dem er erklärte, also dass er es jetzt echt schwierig findet. Er findet es toll, dass sich die Prostituierten bekehren, aber er findet es schwierig, dass die weiter ihrem Gewerbe nachgehen. Also sie sollten, ja, die Pastoren sollten da in Gespräche reingehen und gucken, dass das aufhört, ja. Das klingt für uns vielleicht spaßig, aber das war dramatisch, weil diesem Gewerbe gingen Frauen nach, die in der Regel keine andere Wahl hatten. Und man musste erst Strukturen schaffen, wie man sie auffängt, damit sie weiter ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Die Gemeinde musste da aktiv werden. Was anderes, die meisten Gemeinden der ersten 300 Jahre der Christenheit haben keine Soldaten getauft, bevor diese nicht ihre Waffen niedergelegt haben. Nicht überall, und da gibt es verschiedene Meinungen dazu, und auch in der heutigen Zeit gibt es verschiedene Meinungen dazu. Und ich respektiere jeden Soldaten, der Christ ist und für sich diese Entscheidung treffen konnte. Ja? Ich möchte ihm das nicht absprechen. Ich habe Krieg erlebt und habe da eine andere Meinung. Und ich habe viele Freunde, die große Opfer gebracht haben dafür, dass sie nicht kämpfen wollten. Das bedeutet nicht, dass ich jemandem seine eigene Gewissensentscheidung abspreche. Ich sage nur, das ist mein Weg gewesen. Aber in der Arbeit gibt es auch alltäglichere, kleinere Dinge, die zu Stolpern fallen werden können. Es lässt dann über Kollegen, der Wettkampf. Wir sollten einfach auch in unserer Arbeit genauso wie im Reich Gottes, Verwalter dessen sein vor dem Herrn, das uns anvertraut wurde. Und das wird ein Segen sein für uns und für die anderen und für die Firma um uns herum. Ich möchte es da kurz machen, nur noch eine Sache sagen. Arbeit kann auch zum Selbstzweck werden. Ich kenne Menschen, die wegen Frustration in Gemeinde, in Familie, in persönlichen Beziehungen sich in ihre Arbeit geflüchtet haben und für die Arbeit Götze wird. Selbstzweck, Lebenszweck, Lebensinhalt und Selbstwertbasis. Das darf nicht passieren. Unser Wert, unser Selbstverständnis, unser Selbstbild muss gegründet sein in Jesus Christus. Und wenn wir irgendwohin flüchten müssen vor schwierigen Dingen unseres Lebens, dann nicht in die Arbeit oder in andere Beziehungen, sondern vor den Thron Jesu Christi. Nur so viel dazu. Und dann gibt es noch ein Thema. Thema Beziehung werde ich überspringen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber da hören wir oft genug davon. Aber zum Thema Gefühle möchte ich noch ein paar Minuten mir nehmen. Beim Umgang mit unseren eigenen Gefühlen fordert Jesus von seinen Jüngern, also auch von uns, auf den ersten Blick schier Unmenschliches. Gerade wenn man sich die Bergpredigt durchliest. Ich werde auch nicht auf die Details eingehen, ja, aber er erwartet von uns Liebe, wo die Welt Hass und Vergeltung für normal hält. Und erwartet von uns Verleugnen und Selbstverleugnen und Vergeben, wofür die Welt Bitterkeit und Wut normal sind. In Korinther 2, Vers 10, in 2. Korinther 10, Vers 5 lesen wir: Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Leute, unsere Gedanken sollen den Werten unterstehen, die Jesus Christus für unser Leben, für unser Alltag gepredigt hat. Das ist kein Ideal, kein hehres Ziel, sondern eine der Kerneinstellungen eines fruchtbaren und effektiven Jüngers, der Reich Gottes größer macht. Und diese Aussage von Paulus ist so radikal, dass ich euch bitten möchte, diesen Vers mitzunehmen und zu Hause darüber nachzudenken, wie weitreichend dieser Satz ist. Lest euch die Bergpredigt durch, in Ruhe, und den Satz aus 2. Korinther 10, Vers 15 drüberlegen. Und ja, die Jungen würden sagen, zieht euch mal rein, was das heißt. Warum ist mir das heute wichtig, trotz Advent? Auch wenn es ein schweres Thema ist. Es ist ein Beispiel, über welches ich seit kurzem nachdenke, und zwar konkret unser Umgang mit dem Gefühl von Zorn und Wut. Natürlich lehrt auch die Gesellschaft um uns herum, dass Jähzorn und unkontrollierte Wut nicht gut sind. Doch die Rezepte, welche die Welt bietet, laufen daraus hinaus, dass man Wut und Zorn unterdrückt oder kanalisiert. Ja? Auch unter Christen hört man immer wieder, dass man es rauslassen muss oder ein Ventil braucht. Ja? Ich weiß sehr gut, wie das aussieht. Ich bin schon mal im Zorn mit 270 km/h durch stehende Autos durchgefahren. Ja? Also ich weiß, was es bedeutet, Ventile zu suchen. Ja? Ich hatte Extremsport betrieben als junger Mann. Ich bin Rennen gefahren, bin in Schlägereien geraten. Ja? Das alles kann man als Ventile sehen. Heute gibt es natürlich elegantere Ventile. Ein Kickbox-Training, ja? Base-Jumping. Jeder findet so seine Ventile. Fitnesstraining, Ausdauersport, Endorphinausschüttungen bei 200 Kilometer Lauf. Aber wisst ihr was? Wir sind nicht dazu berufen, gesellschaftlich akzeptable Ventile zu finden für unseren Zorn, für unsere Wut, für unsere Frustration. Ja? Sondern wir sind dazu berufen, sie gefangen zu nehmen und unter das Joch Jesu Christi zu stellen. Sie sollen gar nicht so viel Raum haben in uns. Denn wisst ihr was, wenn du lernst, Zorn zuzulassen und zu kanalisieren und ihn dann rauszulassen, wenn es erlaubt ist, ja, und den Boxsack fertig zu machen und da alles reinzustecken, und wenn das für dich zur Routine wird und deine Psyche es lernt, es rauszulassen, dann wird früher oder später ein Punkt kommen, in dem es nicht passt, es rauszulassen, und der Schalter klappt trotzdem um und du lässt es raus und viel Schaden ist angerichtet. Und da kann ich euch sagen, aus Erfahrung, das tut weh, nicht nur euch. Da wird Schaden angerichtet für Reich Gottes, Schaden für euer persönliches Leben. Kanalisieren ist nicht die Lösung. Unterordnen unter Jesus. Und warum gibt es unter Jesus eine Lösung? Weil Jesus an den Kern des Problems rangeht. Ja? Kanalisieren ist nicht die Lösung, weil man damit nur das Symptom bekämpft. Jesus mit seiner Botschaft, mit seinem Anspruch an unser Leben, an Jüngerschaft, mit dem, wie er uns transformiert, geht an den Kern des Ganzen und der Kern ist unser Ego. Ja? Denn es gibt ja Menschen, die behaupten, es gibt ja den heiligen Zorn, ja, und Wut hat ihren Platz, ja, ja. Es gibt den Zorn gegen Missbrauch, es gibt den Zorn gegen systemische Ungerechtigkeiten, es gibt den Zorn gegen, gegen persönliche Ungerechtigkeiten, die uns wirklich aufbrausen lassen. Und das ist richtig, weil wir dann ein Problem, ein Teil der Lösung des Problems sein können. Ja? Es gibt tatsächlich, weil der Zorn erfüllt ja eine Funktion in uns, die Wut erfüllt ja eine Funktion in uns. Ja? Aber wisst ihr, wann wir tatsächlich meistens wütend werden, ist nicht, wenn es gerecht ist oder einen tatsächlichen Rechtfertigung oder einen Platz hat, sondern wenn es nicht so läuft, wie ich es haben möchte. Das sind 90% der Fälle, wo mein Zorn und meine Wut nach oben kommen. Frustrationen des verletzten Egos. Ich hab's eilig, ja? Und dann passiert irgendwas. Oder mir ist etwas wichtig und jemand macht das unmöglich. Vielleicht sogar noch absichtlich oder boshaft, ja? Jesus sagt, nehmt jeden gefangen, jeden Gedanken gefangen. Das bedeutet, dass wir lernen müssen zu erkennen, Herr, hier ist wieder was getriggert worden, ja? Und zwar nicht das Schöne. Hier kommen negative Gefühle raus, weil mein Ego verletzt wurde, weil mein Plan nicht aufgeht, weil mein Selbstwertgefühl angekratzt wurde. Herr, ich möchte das von dir transformiert bekommen. Ich möchte dir ähnlicher werden in dem Ganzen. Ein Ventil finden, rauslassen, wird euch nie dazu bringen, dass die Ereignisse immer weniger werden, der Zorn immer kleiner wird und irgendwann mal wir die segnen können, die unser Ego irritieren. Und all das ist ein Reifeprozess. Alle diese Punkte, die ich genannt habe, passieren nicht von heute auf morgen. Sie sind ein Reifeprozess, aber einer, dem wir uns aussetzen müssen. In Kolosser 1, Vers 28 steht es, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen ausgereift für Christus Jesus, Gott dem Herrn darzubringen. Habt ihr verstanden, was das bedeutet? Wir sollen ausgereift sein. Wir sollen nicht nur das Richtige glauben. Wir sollen nicht nur unsere Blickrichtung geändert haben, sondern wir sollen reifen. Und das Ziel, das Paulus hatte, ist, jeden, der ihm verantwortet wurde, ausgereift vor den Thron Jesus zu stellen und sagen, Herr, ich habe das Möglichste getan, ihn dir ähnlicher aussehen zu lassen. Und wir als Jünger sind berufen, Jüngerschaft zu leben und aktiv diesen Prozess zu suchen. Wir reifen nicht auf einmal. Gott arbeitet an uns. Wir arbeiten auch nicht in allen Bereichen gleichzeitig. Ich habe Bereiche meines Lebens gehabt, da habe ich ehrlich jahrzehntelang kaum Fortschritte seit meiner Bekehrung gemacht. Aber ich habe andere Bereiche, in denen ich riesige Fortschritte gemacht habe seit meiner Bekehrung. Ja? Lasst euch dadurch nicht frustrieren, dass das jetzt kein synchroner, homogener Prozess ist. Aber solange ihr dranbleibt, solange ihr euch in die richtige Richtung bewegt, ist viel gewonnen. Die 12 Apostel waren 3 Jahre mit Jesus zusammen und sie hatten die meisten Lektionen wirklich nicht kapiert. Das sieht man in den Geschichten um die Kreuzigung herum. Ja, und der Heilige Geist musste mit ihnen noch lange üben, als Jesus schon weg war. Lasst euch das als Ermutigung sein, ja? Also, die hatten Jesus vor sich, konnten sich's abgucken und haben trotzdem lange, lange gebraucht, um es zu kapieren. Petrus hat so viele Einzellektionen und Sonderlektionen von Jesus bekommen. Und trotzdem war der Herr schon lange in der Herrlichkeit auferstanden. Da hat Jesus nochmal übernatürliche Lektionen gebraucht und hat nochmal Rügen von Paulus gebraucht. Ich gehe da jetzt auf die Geschichten nicht ein, aber ich möchte euch sagen, es ist ein Prozess, Jesus ähnlicher zu werden. Und selbst die, die am nächsten an ihm dran waren, haben Jahrzehnte gebraucht, um zu wachsen. Das Wichtigste nun zum Schluss. Es ist möglich. Es ist möglich. Und ich sehe in Menschen, die sich dem Prozess hingegeben haben, solche wunderbaren Veränderungen, dass die Herrlichkeit Gottes aus ihnen strahlt und sie ein Magnet für Menschen von außerhalb des Königreichs Gottes werden. Und das ist mein Wunsch, auch so jemand zu sein. Und deswegen möchte ich, dass ihr auch so jemand seid. Wir sollen unser Leben nicht mit Dingen füllen, wie Geld, Materialismus, Sex, Erfolg. Ja, sondern wir sollen unsere Zeit und Energie darauf verschwenden, von Jesus geformt zu werden in das Bild, das er von uns hat, in das, was wir sein können. Wir können aber diese anderen Dinge nicht loswerden, wenn wir den frei gewordenen Raum in unserem Herzen nicht zuerst mit Jesus füllen. Denn sonst sind wir unsere Laster und unsere Götzen sind schneller da, als uns lieb ist. Ob das im Thema Zeit ist, ob das im Thema Arbeit ist, ob das im Thema Geld ist. Das ist ein praktischer Advent. Ja, die Ankunft Christi, die wir erwarten, zu füllen mit der Aufgabe, die er uns gegeben hat, Reich Gottes zu bauen, selber uns zu transformieren und das um uns herum zu transformieren in die Herrlichkeit, die er gepflanzt hat mit seiner Ankunft an Weihnachten hier. Bleibt nah am Herrn. Amen.